Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Vor vielen Jahren hieß es immer, das sei so der heilige Gral der Wissenschaftler. Man forsche seit Jahrzehnten, aber ob da je was kommt, weiß man nicht.
Lange gab die Politik wenig auf die Kernfusion. Doch die Stimmung hat sich gedreht.
Mit dem Förderprogramm wollen wir den Weg ebnen zum ersten Fusionskraftwerk.
Wir sind in einer ganz anderen Situation. Es hat erste Durchbrüche gegeben, hoffnungsvolle Ermutigungen.
Die Frage ist also nicht mehr, ob die Fusion kommt, sondern die Frage ist, wann sie kommt und ob Deutschland dabei sein wird.
Sie wollen einen Reaktor möglichst bald und möglichst in Deutschland.
Wir müssen die Fusionstechnologie voranbringen.
Wir haben das klare Ziel, ein bayerisches Fusionskraftwerk, ein Demonstrationsreaktor auf den Weg zu bringen.
Und es soll in Deutschland stehen.
Kernfusion made in Germany. Die Reaktorträume der deutschen Startups. Von Frank Grotelüschen. Der Boom ist international. Etwa 50 Startups gibt es in der Welt. Sie alle wollen ein Fusionskraftwerk bauen mit unterschiedlichen Konzepten. 4 der jungen Firmen sitzen in Deutschland. Was haben sie vor? Welche Pläne verfolgen sie? Und wie wahrscheinlich ist es, dass das erste Fusionskraftwerk der Welt tatsächlich nach Deutschland kommt?
Ganz aktuell, Sie unterbrechen mich sozusagen gerade in der Tätigkeit, arbeiten wir an Forschungsanträgen.
Deutschland war komplett gegen alles, was Nuklearenergie ist. Aber man sieht jetzt die Vorteile. Und sogar die Deutschen fangen an, jetzt Kernenergie anders zu sehen.
Die Kernfusion, keine Kernspaltung wie in einem Atomkraftwerk, sondern die Kernverschmelzung, wie im Inneren der Sonne. Das Versprechen? Kein langlebiger Atommüll, sondern nur wenig Radioaktivität. Kein Risiko einer Kernschmelze, sondern nur überschaubare Gefahren. Null CO2-Emissionen, aber keine Abhängigkeit von Wind und Wetter. Damit zwei Atomkerne verschmelzen, muss man sie sehr nahe aneinander bringen. Dazu ist eine Anschubenergie nötig, ähnlich wie es zum Anzünden einer Kerze ein Streichholz braucht. An einem flackernden, sich selbst erhaltenden Fusionsfeuer versucht sich die Forschung seit Jahrzehnten. Bisher gelangen nur kurze, relativ bescheidene Zündfunken. Doch die wurden in letzter Zeit immer stärker.
This demonstrates it can be done.
This is the fundamental building block of an inertial confinement fusion power scheme.
Ende 2022 schaffte der Riesenlaser NIF in den USA seine erste Fusionsreaktion.
On October 3rd, 2023, JET achieved a monumental result to unleash 69 Megajoules of energy, setting a new global benchmark in fusion research.
Ein knappes Jahr später gelang dem europäischen Versuchsreaktor JET in England mit einer anderen Technik ein neuer Weltrekord, 69 Megajoule in 5 Sekunden. So viel wie das Verbrennen von 2 Kilogramm Braunkohle. 2 Ereignisse, die erst die Fachwelt in Aufregung versetzten und dann die Politik. Plötzlich gab es 2 Wege zum Ziel, was die Euphorie noch zusätzlich befeuert. Werden wir demnächst ein erstes Fusionskraftwerk sehen, das heißes Wasserstoffplasma in einen gigantischen Magnetkäfig einschließt? Oder eine Halle voller Laser, die auf kleine Wasserstoffkügelchen feuern? 2 der deutschen Startups setzen auf die Laserfusion. Marvel Fusion und Focused Energy. Dagegen versuchen es Proxima Fusion und Gauss Fusion mit der Magnetfusion. Wegbereiter dafür ist ein Experiment in Greifswald, Wendelstein 7X. Ein Riesenreifen aus Metall, liegend montiert auf einem soliden Gerüst. Sein Durchmesser 16 Meter. Innen luftleer gepumpt. Außen umschlossen von wuchtigen, tiefgekühlten Magneten. Drumherum Schläuche, Kabel, Aggregate und Edelstahlrohre, die sich um Ecken und Kurven biegen.
Wendelstein 7X ist kein Kraftwerk, sondern das ist noch ein Experiment, eine Großforschungsanlage.
Thomas Klinger, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Greifswald.
Aber sie soll die technische und wissenschaftliche Basis für ein künftiges Fusionskraftwerk legen.
Beschlossen wurde Wendelstein schon in den 90er Jahren.
Letztlich gab es keine Blaupause. Es gab keine Vorlage. Und da hat es auch ein paar Irrungen und Wirrungen gegeben.
Vor allem die Konstruktion der supraleitenden, heliumgekühlten Magnete, machte Probleme. Ihre Form ist hochkomplex, gewunden und verdrillt. Kein Magnet ist wie der andere. Die Folge: jahrelange Verzögerungen. Erst 2015 konnte Wendelstein an den Start gehen.
Das war die größte Erleichterung für mich in der Tat. Also als wir die Maschine runtergekühlt haben auf minus 270 Grad, da habe ich eine Flasche aufgemacht.
Nur solche extrem kalten Magnete sind stark genug, um die heißen Wasserstoffkerne im Zaun zu halten und einzuschließen wie in einem Käfig. Zunächst konnte Wendelstein das Plasma, das heiße Wasserstoffgas, 30 Sekunden lang auf 35 Millionen Grad heizen. Später schaffte die Maschine 8 Minuten. In ein paar Jahren soll es eine halbe Stunde sein, bei Temperaturen von 50 Millionen Grad. Das reicht zwar noch nicht, um die Wasserstoffkerne zur Fusion zu bringen. Dazu bräuchte es um die 100 Millionen Grad. Aber dafür wurde Wendelstein auch gar nicht gebaut. Er soll lediglich zeigen, dass sich ein Stellarator grundsätzlich als Fusionsreaktor eignen könnte. Und wie es aussieht, geht das Konzept auf.
Es hat sich tatsächlich auch gezeigt, dass die Anlage enorm gutmütig ist, also sehr einfach zu betreiben ist. Und sie hat auch gute Daten geliefert im Hinblick auf Temperatur, Dichte, Einschluss des Plasmas, Qualität des Einschlusses.
Ein Erfolg, mit dem nicht alle gerechnet hatten. Denn Wendelstein ist ein Experiment vom Typ Stellarator. Und der galt lange als Nebenzweig der Magnetfusion. Der große internationale Hoffnungsträger war eigentlich das Mega-Experiment ITER mit einem konkurrierenden Konzept. Mit Magneten, die einfacher zu bauen, aber schwieriger zu beherrschen sind. Die Anlage in Südfrankreich hätte längst an den Start gehen sollen, der verschiebt sich aber wegen anhaltender Probleme immer weiter. Deshalb setzt das Startup Proxima Fusion nun lieber auf den Stellarator Marke Wendelstein.
Drei von den Initialgründern sind vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik aus Greifswald und aus Garching bei München. Einer der Gründer kommt vom MIT aus den USA und ein Gründer von Google X aus Kalifornien.
Bis April 2023 war Jorrit Lion Doktorand in Greifswald. Gleich nach seiner Promotion gründete er Proxima Fusion, ein Spin-out des Max-Planck-Instituts.
Mit diesem Institut wollen wir das eben zusammen machen und das halten wir für den vielversprechendsten Weg. Wendelstein 7X ist im Prinzip ein Wegbereiter für unsere Arbeit.
Jetzt sitzt Lion in einem Büro eines Münchner Start-up-Inkubators. Junge Menschen teilen sich flexible Büroplätze. Für Online-Konferenzen müssen sie sich in eine der Schallschutzkabinen zwängen. In einem Jahr wuchs das Team auf 30 Köpfe. Das Büro wird allmählich zu klein.
Ende des Sommers planen wir dann mit dem Team umzuziehen, auch einen eigenen Workshop zu haben im Haus.
Die Pläne von Proxima, ein Magnetfusionskraftwerk auf Stellarator-Basis.
Das Kraftwerk wäre etwas mehr als doppelt so groß wie Wendelstein 7X und hätte halt höheres Magnetfeld. Da wäre man sozusagen im Gigawatt-Bereich, was sozusagen die Fusionsleistung angeht.
Doch dazu muss die Technik weiterentwickelt werden. Magnete aus Hochtemperatur-Supraleitern viel stärker als die jetzigen Modelle. Optimierte Formen für die Magnetspulen, um das heiße Plasma besser einschließen zu können. Und ein System zur Erzeugung von Tritium. So heißt eine der beiden Wasserstoffsorten, die Proxima als Brennstoff braucht.
Wir planen bis 2031 einen Prototypen in Deutschland, vielleicht in München, zu bauen, wo wir eben zeigen, dass wir so viel Energie sozusagen rausbekommen aus dem Plasma, wie wir reinstecken. Unsere Roadmap sieht dann bis Ende der 2030er Jahre ein richtiges erstes Fusionskraftwerk vor.
Es gibt viele Leute, die sagen, das ist unmöglich. Und genau das macht das ganze Projekt sehr reizvoll für mich.
Ebenfalls in München residiert die zweite Stellarator-Firma, Gauss Fusion. Kein Start-up im eigentlichen Sinn, sagt Geschäftsführerin Milena Roveda.
Wenn man an ein Start-up denkt, dann denkt man wirklich junge Leute, viel Computer, viel Code, viel nur das. Und das ist Gauss Fusion definitiv nicht. Also wir haben jede Menge Leute, genauso wie ich, mit vielen grauen Haaren. Ich selber habe über 30 Jahre Berufserfahrung, meine Kollegen auch im Management.
Gauss wurde 2022 von etablierten Industriefirmen gegründet, nicht nur aus Deutschland. Seit langem beliefern sie Versuchsreaktoren wie zum Beispiel ITER mit Komponenten. Die Unternehmen hinter Gauss haben also Erfahrung mit der Technik.
Und die sind zusammengekommen und haben gesagt, jetzt wollen wir nicht nur Lieferanten werden, sondern wir möchten maßgeblich als Bauherr agieren. Und deswegen ist Gauss Fusion entstanden.
Die Herausforderungen?
Die Komponenten im Inneren des Reaktors sind einer sehr hohen radioaktiven Belastung ausgesetzt. Daher müssen sie in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Dies muss sehr effizient und mit Hilfe von Robotern erfolgen.
Richard Campbellton, Chefwissenschaftler von Gauss Fusion. Ein weiteres Problem?
Der eine Fusionsbrennstoff, Tritium, muss im Reaktor hergestellt werden, in einem kontinuierlichen Prozess. Alle dafür erforderlichen Einzelsysteme wurden zwar schon im Labor demonstriert, aber sie zu einem industriellen Prozess zusammenzubringen, ist bislang noch nicht gelungen.
Beides, sowohl das Brüten und Handhaben von radioaktivem Tritium als auch die Entwicklung von neuen Reaktormaterialien, sind Hürden, die erstmal genommen werden müssen. Ob das in den nächsten 15 bis 20 Jahren gelingen kann, wird von manchen Fachleuten bezweifelt. Die Leute von Gauss jedenfalls glauben daran.
Wir haben unsere Roadmap in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase ist die Conceptual Design Phase, in der wir uns gerade befinden. Das wird ungefähr 2 Jahre dauern. Danach fängt unsere Engineering Phase, wo wir mit großen Prototypen arbeiten werden. Und in der letzten Phase werden wir anfangen tatsächlich mit dem Bau unseres Kraftwerks.
Um das Jahr 2040 soll dieses Kraftwerk serienreif sein. Leistung 1 Gigawatt, so viel wie heutige Großkraftwerke.
Wir haben das klare Ziel, ein bayerisches Fusionskraftwerk, ein Demonstrationsreaktor auf den Weg zu bringen.
Und es soll in Deutschland stehen.
Gauss oder Proxima? Industrieleute oder Start-up? Wer von beiden die besseren Chancen hat, ist kaum zu beurteilen. Dazu stecken beide zu sehr in den Anfängen. Aber mit dem deutschen Wendelstein als Wegbereiter könnten die beiden gegenüber Start-ups aus England und den USA, die ebenfalls am Stellarator tüfteln, einen Vorteil haben. Anders bei der Laserfusion. Bei ihr feuern starke Laserblitze von allen Seiten auf ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff und pressen es so stark zusammen, dass die Kerne fusionieren. Hier findet sich der Wegbereiter in den USA.
Also es ist wahnsinnig, wenn man davor und auch da drin steht. Das ist also eine riesige Halle, ungefähr von der Fläche von 3 Fußballfeldern.
Seit 2007 arbeitet Thilo Döppner in Kalifornien am Lawrence Livermore National Laboratory. Dort steht, in der Halle groß wie 3 Fußballfelder, die energiestärkste Laseranlage der Welt. Ihr Name NIF, National Ignition Facility.
Sie treibt 192 Laserstrahlen an, die dann über ein gigantisches Röhrensystem in eine Kammer geführt werden, die 10 Meter Durchmesser hat.
Die Kammer ist eine Kugel aus Metall. In ihrer Mitte befindet sich, befestigt an einer Halterung, ein Diamantzylinder. Kaum größer als eine Medikamentenkapsel. Target, Zielscheibe, so heißt er.
Und da werden eben die ganzen Laserstrahlen gebündelt auf dieses Target.
In der Kapsel steckt ein millimetergroßes Kügelchen aus Deuterium und Tritium, der Brennstoff für die Kernfusion. Jahrelang mühte sich NIF vergebens, dieses Kügelchen mit den Laserstrahlen zu zünden. Erst spät glückte der Durchbruch.
Im Dezember 2022 ist es uns zum ersten Mal gelungen, die Energie, die durch Fusion erzeugt worden ist, dass die größer ist als die Laserenergie, die reingeht.
2 Megajoule an Laserenergie gingen in die Kapsel hinein, 3 Megajoule an Fusionsenergie kamen heraus. Und kürzlich konnte das Team die Ausbeute noch steigern auf 5 Megajoule.
Und damit kann man also sagen, dass wir das jetzt also wirklich gut verstanden haben und auch kontrolliert so ein Experiment auch machen können und dass das nicht purer Zufall ist.
Unterm Strich erzeugt NIF noch keine Energie, denn es braucht schlicht zu viel Strom, um das Laserlicht überhaupt erst zu erzeugen. Ein Manko, das nun mehrere Start-ups angehen wollen, 2 davon in Deutschland.
Also wir bei Focused Energy planen, die Kernfusion, also die Fusion von Wasserstoff zu Helium mit Hilfe von Hochleistungslasern in den nächsten Jahren zu einem kommerziellen Kraftwerk zu entwickeln.
Markus Roth, Chefwissenschaftler von Focused Energy Darmstadt. Den künftigen Reaktor hat er schon vor Augen.
Das Kraftwerk selber besteht in erster Linie aus zwei Gebäudeteilen. In dem ersten Gebäudeteil befindet sich das, was wir gerne den Treiber nennen. Das ist eine Ansammlung von vielen Hochleistungslasern, die dort eingebaut werden.
Es sind mehrere hundert Laser, jeder mit enormer Power.
Diese Laserstrahlen werden dann über einen Tunnel in das zweite Gebäude geleitet. In diesem zweiten Gebäude werden diese Laserstrahlen von allen Seiten in eine kugelförmige Targetkammer hineingeschossen. 10-mal pro Sekunde wird von oben in diese Reaktorkammer ein kleines Kügelchen von ca. 2-3 mm Durchmesser hineingefeuert.
Ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff, aus Tritium und Deuterium. Eine erste Lasersalve komprimiert das Kügelchen auf das Tausendfache seiner Dichte.
In dem Moment feuern wir einen weiteren Laser, einen sehr kurzen Laserpuls, in diese dichte Materie hinein, um diese hochkomprimierte Materie an einer kleinen Stelle über die, wie wir sagen, Zündtemperatur zu bringen, dass in dem Moment die Fusion losläuft und durch diesen Brennstoff sich hindurchfrisst, worauf man dann ungefähr 100 bis 200 Mal so viel Energie aus der Fusion herausbekommt, wie man vorher hineingesteckt hat.
Aber es gibt Entwicklungsbedarf. Zum Beispiel?
Ein möglichst effizientes Verfahren zu finden, mit geringstmöglichem Lasereinsatz diese Kompression hinzubekommen. Wir müssen immerhin ungefähr tausendfache Festkörperdichte erreichen im Zentrum und Drücke von einigen Milliarden Atmosphären. Und das muss sehr symmetrisch passieren.
Und?
Die technologischen Herausforderungen sind einmal, diese neuartigen Lasersysteme zu bauen. Auf der anderen Seite müssen wir 10-mal pro Sekunde ein neues Kügelchen in diesen Reaktor hineinschießen. Und die Produktion dieser Kügelchen, die Präzision bei der Produktion, stellen eine technologische Herausforderung dar, die wir angehen.
Eine Apparatur, die 10-mal pro Sekunde ein Brennstoffkügelchen so präzise fallen lässt, dass es genau genug von Hunderten von Laserblitzen getroffen wird. Das könnte schwierig werden, meinen kritische Stimmen. Doch der Fahrplan von Focused Energy steht. 2025, ein erster Teststand mit wenigen Lasern. Anfang der 2030er Jahre eine Anlage mit 40 bis 50 Lasern. Zu wenig, um die Fusion zu zünden, aber ausreichend, um die zentralen Technologien zu entwickeln. Dann Ende der 30er Jahre ein Demonstrationsreaktor mit Hunderten von Lasern, der Strom erzeugt.
Also wir haben in den letzten 4 Jahren hier eine tolle Firma aufgebaut, sind jetzt 65 Mitarbeiter hier im Ort in München, hier in unserem Headquarter. Auf der einen Seite mit einem unternehmerischen Hintergrund, tolle Wissenschaftler, tolle Ingenieure.
Auch Marvel Fusion tüftelt an der Laserfusion, allerdings mit einem anderen Zündmechanismus. Mit Brennstoffkügelchen, in die Nanomuster eingeprägt sind. In diesen Nanostrukturen sollen die Laserblitze Atomkerne beschleunigen, um sie zur Verschmelzung zu bringen. Der Vorteil?
Das ermöglicht uns deutlich höhere Freiheitsgrade in der Wahl des Treibstoffs. Bohr ist da eine Möglichkeit, gibt aber auch andere Substanzen, die man da einsetzen kann. Und wir haben aber diese Freiheitsgrade, die es in den traditionellen Ansätzen, zum Beispiel auch in der Magnetfusion, nicht gibt, die mit Deuterium-Tritium arbeiten.
Damit würde Marvel dem heiklen Problem aus dem Weg gehen, radioaktives Tritium herstellen und handhaben zu müssen. Stattdessen will das Start-up andere Atomkerne zur Verschmelzung bringen, zum Beispiel Protonen mit Bohr. Nur im Vergleich zu Deuterium und Tritium ist es deutlich kniffliger, diese Kerne so dicht aneinander zu bringen, dass sie fusionieren können. Deshalb gilt manchen Fachleuten das Marvel-Konzept als zu ambitioniert. Sie halten den konventionellen Ansatz von Focused Energy für realistischer. Doch die Roadmap von Marvel klingt ähnlich wie die der Konkurrenz. 2027 eine erste Laseranlage, Anfang der 2030er Jahre ein Kraftwerksprototyp. Und?
Unser Ziel ist es, ab 2035 kommerzielle Kraftwerke zu bauen.
Was könnte sich durchsetzen? Die Magnetfusion mit ihrem ultraheißen, in einen Käfig eingesperrten Plasma? Oder die Laserfusion, bei der starke Lichtpulse den Brennstoff zünden sollen? Nun, die Magnetfusion gilt als technisch weiter. Seit Jahrzehnten wird an ihr geforscht. Sie hat einen Vorsprung. Deshalb wird sie sich durchsetzen, glauben die einen. Die Laserfusion hat lange ein Schattendasein gefristet, aber sie könnte in Zukunft billiger sein als die Magnetfusion und damit die Kernfusion überhaupt erst wirtschaftlich machen, meinen die anderen. Ein Wettbewerb mit offenem Ausgang. Und beides kann auch noch scheitern oder sich zumindest um Jahrzehnte verzögern. Nicht nur wegen technischer Schwierigkeiten wie der Beherrschung des Tritiums oder der Entwicklung geeigneter Magnete und Laser, sondern auch wegen der Wirtschaftlichkeit. Denn ein Fusionsreaktor wird alles andere als billig. Die Schätzungen liegen zwischen 3 und 20 Milliarden Euro.
Langfristig gehen wir davon aus, dass Fusionsenergie genauso viel kosten wird wie Kernspaltung. Also wir gehen nicht davon aus, dass das so günstig sein wird wie Windenergie. Das ist unschlagbar,
sagt Milena Roveda von Gauss Fusion. Die Kernfusion soll auch gar nicht mit den Erneuerbaren konkurrieren, sondern sie ergänzen. Sie soll eine zuverlässige Grundlast liefern und die Schwankungen von Wind- und Solarstrom ausgleichen, meint Jorit Leon von Proxima.
Da gibt es Studien auch, was die Gesamtpreisentwicklung angeht in dem Energienetz. Wenn man nur Solar und nur Wind hätte und dann versucht, einen gegebenen Bedarf zu decken, dann würde der Preis sehr, sehr teuer werden.
Nur sollten Batterien irgendwann so leistungsfähig sein, dass sie Solar- und Windstrom in großen Mengen günstig speichern, könnten Fusionskraftwerke schlicht überflüssig sein, zumindest in Deutschland. Dennoch, die Stimmung bei den Startups ist prächtig. Sie wachsen rasant und konnten bereits zig Millionen einsammeln. Und auch so viel politische Unterstützung wie heute gab es für die Kernfusion noch nie. So hat das Bundesforschungsministerium ein milliardenschweres Forschungsprogramm aufgelegt, von dem nicht nur staatliche Institute profitieren, sondern auch die Start-ups. Ist also alles bereit für das Fusionskraftwerk Made in Germany? Nicht unbedingt, es gibt noch manchen Stolperstein. Das deutsche Atomrecht etwa. Und wohl noch gravierender, das Geld privater Investoren. Die scheinen Deutschland bislang kaum auf dem Zettel zu haben.
Aus den 6 Milliarden, die in Summe in private Fusionsfirmen weltweit investiert worden sind, sind weniger als 2% in Firmen innerhalb der EU investiert worden und über 70% in Firmen in den USA investiert worden.
Zum Beispiel Commonwealth Fusion, ein US-Startup, das sich an der Magnetfusion versucht. Bis heute konnte es rund 2 Milliarden Dollar einwerben. Ein Vielfaches von dem, was die deutschen Firmen zusammen akquiriert haben.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass die deutsche Industrie, aber insbesondere auch die deutschen Investoren, europäische Investoren, aufwachen und dies als Chance erkennen, in Fusionstechnologie zu investieren,
sagt Markus Roth.
Da schläft Europa im Bereich der privaten Investoren leider noch relativ tief. Das hat zur Folge, dass viele der Unternehmen, die auch hier gegründet werden, langsam aber sicher zu entweder amerikanischen oder asiatischen Unternehmen werden, dass man dann die Erfolge, die man hier angestoßen hat, irgendwann dadurch wieder verliert.
Focused Energy ist bereits zur Hälfte ein amerikanisches Unternehmen, auch wenn das meiste Personal derzeit in Darmstadt sitzt. Aber
die erste Testeinrichtung, die starten wir in den USA. Wir sind aber zurzeit nach wie vor in Verhandlungen, die nächste Testanlage dann hier in Deutschland aufzubauen.
Auch Marvel Fusion hat schon ein Standbein jenseits des Atlantiks.
Wir sind jetzt zu einer globalen Firma geworden, da wir auch in den USA Aktivitäten haben und dort unseren Technologiedemonstrator bauen in Kooperation mit der Colorado State University. Ich hoffe aber sehr, dass wir den nächsten Schritt danach, den Bau eines Demonstrationskraftwerkes, hier in Deutschland gehen können und am besten ja hier in Bayern dann tatsächlich das erste Fusionskraftwerk der Welt entstehen kann.
Und Gauss Fusion hat zwar seinen Sitz in München, sieht sich aber als europäisches Unternehmen. Wo die Firma ihren ersten Reaktor bauen will, ist noch völlig offen.
Auf jeden Fall, das wissen wir, es wird Europa sein. In welchem Land, das werden wir herausfinden.
Also, dass der weltweit erste Fusionsreaktor, wenn es ihn denn eines fernen Tages tatsächlich gibt, in Deutschland stehen wird, scheint aus heutiger Sicht nicht unbedingt wahrscheinlich.
Kernfusion Made in Germany. Die Reaktorträume der deutschen Startups. Von Frank Grotelüschen. Es sprach Bettina Kurt. Ton Ralf Perz. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.